Ich möchte euch mitnehmen im Rahmen dieser Inspiratio-Themenreihe in eine Bibelgeschichte, die mich in meinem Leben mehrfach beschäftigt hat. Es ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und ich kenne diese Geschichte seit meiner Kindheit. Ich habe sie in der Sonntagsschule kennengelernt. Ich erinnere mich daran, dass ich sie gerne mochte. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht mehr so richtig, warum. Später in meinen 20er Jahren habe ich ein Buch gelesen, das hieß Josef erinnert mich an Jesus. Und da werden viele Parallelen zwischen dem Leben des Josef auf Jesus bezogen. Und ich habe daraus gelernt, das Alte Testament immer mit Blick auf den Christus, also auf Jesus hinzulesen. Meine 30er waren davon geprägt, dass kontinuierliche Bibellese ein fester Teil meines Lebens wurde. Nicht aus einem Pflichtgefühl heraus, sondern weil ich wirklich festgestellt habe, welcher Schatz sich ausbreitet, wenn man regelmäßig in Gottes Wort liest. Denn das, was zunächst einmal im Kopf ist, fällt tief ins Herz und wird zu einem festen Fundament, was trägt. Was mir persönlich geholfen hat, waren Lesen im Hauskreisen, in Zweierschaften und gute Bibellesepläne. Nichtsdestotrotz hat es mich einige Anläufe gekostet, um mal durchs ganze Alte Testament hindurchzukommen. Und wenn man einige Anläufe braucht, dann liest man ein Buch besonders häufig. Und das ist das erste Buch Mose, das allererste Buch der Bibel. Und das ist das Buch, wo auch unsere Geschichte aufgeschrieben ist. Und wenn man eine Geschichte sehr häufig liest, dann erwartet man vielleicht nicht allzu viel Neues. Und umso überraschter war ich, als ich mich plötzlich weinend auf dem Sofa wiedergefunden habe. Nicht einfach ein paar Tränen der Rührung, sondern ich musste wirklich weinen. Und ich möchte euch da mitnehmen, was mich so sehr berührt hat. Und hierzu muss ich ein bisschen ausholen und auch ehrlicherweise schon ein bisschen vorgreifen, was passiert ist, bevor die Josef-Geschichte beginnt. Ich werde jetzt so einige Stationen aus dem ersten Buch Mose anreißen. Vielleicht geht es dir ein bisschen zu schnell. Da möchte ich dich einladen, dieses tolle Buch einmal zu lesen. Es sind 50 Kapitel und sie sind voll mit Liebesgeschichten, Dramen, Mord, Totschlag, Intrigen, Katastrophen. Es ist sicher was für dich dabei. Also, Gott hat schon einiges mit seinen Menschen erlebt, als er ein heiliges Volk beruft. Vielleicht hast du dir die Frage gestellt, warum beruft Gott eigentlich ein heiliges Volk? Kurz zusammengefasst, er möchte ein heiliges Volk haben, damit andere Völker erkennen, dass er ein heiliger Gott ist, weil sein Segen in dieses Volk strömt. Und das passiert auch immer wieder, beispielsweise als Daniel die Löwengrube überlebt. Und König Darius erkennt, du hast einen lebendigen, du hast einen rettenden Gott, nicht so ein tote Götzenbilder wie die, die ich sonst kenne. Also Gott will ein heiliges Volk oder wie es in unserer Kinderbibel heißt, eine heilige Familie gründen. Wie würdest du vorgehen, wenn du eine heilige Familie gründen wollen würdest? Also ich würde mir so ein paar in den 20er Jahren aussuchen, noch so voller Kraft und Freude. Und denen würde ich süße, liebe, entspannte Babys schenken, so im 14- bis 18-Monatstakt, so 10 bis 12 Stück. Und das Ganze würde ich 2, 3 Generationen wiederholen und dann hätte ich ein ordentliches Volk hochskaliert. Jetzt denkt Gott aber nicht wie ich. Er sucht sich ein sehr, sehr altes, aber sehr treues Paar aus. Es ist so absurd alt, dass Sarai, die Frau, wirklich schallend lachen muss, als sie erfährt, dass sie jenseits der Menopause nie ein Kind geboren noch Mutter werden soll. Und als wäre das nicht absurd genug, lässt Gott sie auch noch warten. Und auch in der Generation danach ist das Thema Kinderkriegen alles andere als ein Selbstläufer. Wir hören mal rein in die Situation zwischen Isaak, das ist der Sohn von Sarah und Abraham, und seiner Frau Rebekka. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich ja bitten und Rebekka, seine Frau, Dankeschön, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn es so ist, warum geschieht mir das? Also, erst unerfüllter Kinderwunsch, dann Horrorschwangerschaft. Wenn wir weiterlesen, keine leichte Geburt und die beiden Jungs streiten sich auch noch ständig. Heilige Familie Gottes, heilige Familie Gottes. Und in der Generation danach wird es so richtig wild. Jakob, das ist der Vater von Josef, verliebt sich in Rahel, eine Liebesgeschichte. Mit ihrem Vater macht er aus, dass er 7 Jahre arbeiten muss, um Rahel zu heiraten. Bei der Hochzeit betrügt aber der Schwiegervater den Jakob und gibt ihm nicht die geliebte Rahel, sondern die ältere Schwester Lea zur Frau. Jakob ist stinksauer, trotzdem liebt er Rahel weiterhin und ist nochmal bereit, 7 Jahre zu arbeiten. Dann endlich kann er sie heiraten. Jetzt hat er zwei Frauen, Polygamie. Damals irgendwie okay, nicht Gott gewollt, zumindest lese ich es hier nicht. Und die Situation ist, dass die Rahel geliebt ist, aber keine Kinder bekommen kann. Die Lea kann Kinder bekommen, ist ungeliebt. Also Neid und Eifersucht im Hause Jakobs. Rahel leidet sehr, so sehr, dass sie ihre Magd zu Jakob schickt, um ein Kind zu bekommen. Quasi so eine Art Leihmutterschaft. Und als Lea merkt, dass sie auch keine Kinder mehr bekommen hat, tut sie Gleiches und schickt ihre Magd ins Rennen. Am Ende erbarmt sich Gott auch über Rahel. Und sie bekommt auch zwei Jungs. Was für ein Chaos. 4 Frauen, 12 Söhne, übrigens noch ein paar Töchter. Aber ich möchte an dieser Stelle auf etwas eingehen, was mich wirklich sehr berührt hat. Und ich habe das wirklich auf dem Herzen zu teilen, weil ich das gerne so klar in meinem Herzen gehabt hätte, als ich damals in der Situation war. Und ich möchte das vor allen Dingen zu denen sprechen, die von unerfüllten Kinderwunsch betroffen sind. Und für alle die, die mit dem Thema nicht so viel zu tun haben, das hat echt viele Gesichter. Es sind die Paare, die gerade auf ein Kind warten, vielleicht Fehlgeburten erleben. Es sind aber auch die Paare, die vor 20, 30 Jahren keine Kinder bekommen konnten, heute keine Großeltern werden. Es sind Paare, die vielleicht schon 1 oder 2 Kinder haben, sich weitere wünschen und diese Schwangerschaft stellt sich nicht ein. Es sind Menschen, die nicht den Partner, die Partnerin für eine Familiengründung finden. Oder erst spät. Manchmal entscheidet man sich auch aufgrund von Erbkrankheiten gegen Kinder und so weiter. Leider lese ich nirgends in der Bibel den Zuspruch, wenn du nur lang genug wartest und hart genug betest, dann stellt sich sicher eine Schwangerschaft ein. Nein, auch nicht, wenn es 3-mal hier der Fall war und auch heute noch häufig der Fall ist. Es gibt diesen Automatismus nicht. Aber mich berührt, dass Gott dieses Thema, dieses Leid, so klar in den ersten 3 Generationen seines heiligen Volkes benennt. Ich bin fest überzeugt, dass dieses Buch, die Bibel, von Menschen geschrieben, von Gott inspiriert, seinen Atem hat. Und Gott benennt dieses Leid, ja sogar die Gefühle, die damit einhergehen. Ich habe euch mal einen prägnanten Satz mitgebracht. Als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob: Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Aber Jakob war sehr zornig, hartes Wort, zornig auf Rahel und sprach: Ich bin doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will. Gott kennt dieses Leid. Er benennt dieses Leid. Ja, er benennt sogar die Gefühle, die mit komischen Familienkonstellationen einhergehen. Er weiß, was es bedeutet, wenn wir Menschen in solchen Situationen leben. Wir kommen später noch einmal auf diesen Punkt zurück. Ich gehe erstmal zu der Geschichte und zu Jakob zurück. Jakob hat also 14 Jahre für Rahel gearbeitet. Er musste warten und miterleben, wie lange es dauert, bis sie ein Kind gebar. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, stirbt sie auch noch bei der Geburt ihres zweiten Sohnes. Ganz ehrlich, ich verstehe Jakob ein wenig, dass er die beiden Söhne, den Josef und den Benjamin, so besonders gerne mag. Es ist nur ungut, dass er das auch ziemlich deutlich zeigt, denn der Josef bekommt von ihm einen wunderschönen, farbenfrohen Mantel geschenkt. Obendrein ist Josef von Gott begabt, zu träumen und Träume zu deuten. Und er hält damit auch nicht hinterm Berg. Zu seinen Brüdern sagt er: Wisst ihr, was ich heute Nacht wieder geträumt habe? Ihr werdet euch alle vor mir beugen. Abgefahren, oder? Boah, ich verstehe auch wirklich die Eifersucht und die Wut seiner Brüder. Aber es ist mir auch echt eine Mahnung. Achte auf deine Gefühle beziehungsweise auf deinen Umgang mit deinen Gefühlen. Denn Gefühle werden zu Gedanken und Gedanken werden zu Worten und Worte zu Plänen und dies wiederum zur Tat. Wenn er doch nur weg wäre, dann wäre alles besser. Lasst uns ihn töten. Halt, ruft einer der Brüder. Töten ist ein bisschen krass. Es reicht doch, wenn wir ihn einfach nach Ägypten verkaufen und dem Vater erzählen, er sei von einem wilden Tier getötet worden. Ich habe euch ein Bild aus unserer Kinderbibel mitgebracht. Ich finde, es veranschaulicht ein Stück weit, wie es vielleicht Josef ergangen ist. Er wird hier abgeführt, seine Hände in Ketten, ohne diesen wunderschönen Mantel, würdelos, verlassen, einsam, erniedrigt. gedemütigt, angsterfüllt. Was mag er sich gedacht haben? Er wird sich wahrscheinlich die Frage gestellt haben, warum haben mir das meine Brüder angetan? Was mag er über Gott gedacht haben? Hast du mir nicht gesagt, sie werden sich vor mir beugen? Gedemütigt haben sie mich. Habe ich mir das vielleicht nur eingebildet? War es am Ende vielleicht nur ein Traum? Zweifel an Gottes Plan, ich hätte sie. Aber Gott ist mit Josef. Ja, Josef arbeitet sich in der ägyptischen Sklavenhierarchie ganz nach oben. Und auch als er später unschuldig im Gefängnis sitzt, arbeitet er sich wieder in der Gefängnishierarchie nach oben. In dieser Zeit hat der Pharao verängstigende Träume. 7 fette Kühe fressen 7 dürre Kühe auf. Und 7 dürre Ähren verzehren dicke, volle Ähren. Man erinnert sich an Josefs Gabe, Träume zu deuten. Josef überzeugt den Pharao, dass 7 Jahre mit reicher Ernte kommen werden und danach 7 Jahre Hungersnot. Gute Lagerhaltung und Rationalisierung sollen helfen. Der Pharao ist von Josefs Traumdeutung überzeugt und macht ihn zum obersten Verwalter in seinem Staat. Ägypten kommt tatsächlich gut durch die Krise. Das spricht sich rum bis ins ferne Land Kanaan, wo seine Familie lebt, wo Josefs Familie lebt. Und der Vater entscheidet, dass 10 der Brüder, also alle außer Benjamin, nach Ägypten reisen sollen, um Korn zu kaufen. Und ich wüsste zu gerne, ob die sich mal eine Sekunde darüber Gedanken gemacht haben, dass ihr Bruder in Ägypten lebt. Vielleicht haben sie auch einfach gedacht, der ist eh schon tot, totgeschiftet in den Steinbrüchen Ägyptens. Auf jeden Fall kommen sie nun dahin, sehen diesen fremden Herrscher, fallen vor ihm nieder und bitten demütig darum, Getreide kaufen zu dürfen. Ich weiß nicht, was Josef in diesem Moment alles durch den Kopf gegangen ist, wie er sich gefühlt haben muss. Er hat seine Brüder erkannt. Er gibt sich selbst aber nicht zu erkennen. Er lässt sich übersetzen, lässt nicht durchblicken, dass er sie versteht. Er fragt nach weiteren Brüdern und erfährt, dass Benjamin noch lebt. Er bittet darum, dass der jüngere Bruder zu ihm gebracht wird. Die Brüder reagieren mit Angst. Was, wenn jetzt auch noch Benjamin etwas passiert? Der Vater ist doch schon so gebrochen. Sie mutmaßen, dass es die Strafe Gottes für ihr Fehlverhalten von damals sein müsste und benennen das auch ganz konkret. Ich lese uns noch einmal ein Stück weit vor. Sie sprachen aber untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal zu uns. Diese Reueworte rühren Josef an. So sehr, dass er hinausstürzen muss, weil er weinen musste. Es sind so tiefe Gefühle, die in ihn stecken, die einfach raus müssen. Was er dort hört, zeigt ihm alles, was damals passiert ist. Das ist nicht einfach so passiert. Der Vater ist gebrochen. Die Brüder leben in Reue. Dieses ganze Familienchaos hat weitergewirkt. Und mich berührt dieser ehrliche Moment in der Heiligen Schrift. Wie wichtig ist doch diese Reue und wie wichtig ist, dass Josef sie hört. Wir wissen nicht, ob er ihnen damals hier schon vergeben hat oder ob er in diesem Moment vergibt. Aber es bewegt sein Herz und es sind Tränen, die heilend sind. Als er sich so beruhigt und zu seinen Brüdern zurückkehrt, bittet er darum, dass Benjamin kommen soll. Er wartet auf seine Brüder. Tage, vielleicht Wochen. Er hält Ausschau. Und als er sie erblickt, befiehlt er seinen Dienern, ein Festmahl vorzubereiten. Seine Brüder beugen sich vor ihm und er erblickt seinen Bruder Benjamin. Und wieder überkommt es ihn und er muss hinausstürzen, denn der Anblick von diesem Menschen, der einzige, mit dem er ganz Vater und ganz Mutter teilt, steht nun nach 25 Jahren, also ungefähr 25 Jahren vor ihm. Diese Sehnsucht nach seiner Familie bricht aus ihm heraus, aber noch etwas anderes. Es passiert hier noch einmal das, was Gott verheißen hat. Die Brüder verbeugen sich vor ihnen. Gott ist treu, diese Emotion muss raus. Mich hat das Leid dieser Familie wirklich angerührt. Der Schmerz über Generationen, dieses Familienchaos mit 4 Frauen, 12 Söhnen. der Verlust der Mutter, diese Eifersucht, die Tat und wie treu doch Gott in all dem Chaos ist. Und obwohl die Brüder nun mit Josef speisen dürfen, obwohl sie Gemeinschaft haben, stellt sie Josef noch einmal auf die Probe und beschuldigt Benjamin des Diebstahls. Wie würden seine Brüder jetzt reagieren? Würden sie zulassen, dass Benjamin ins Gefängnis kommt? Würden sie ihn zurücklassen, so wie sie damals Josef im Stich gelassen haben? Nein, dieses Mal nicht. Sie stellen sich vor Benjamin. Sie flehen, um ihres Vaters willen, Benjamin gehen zu lassen. Lieber würden sie selbst ins Gefängnis gehen. Sie bekennen ihre furchtbare Familiengeschichte. Und dann kommt es zur großen Versöhnung. Ich lese uns noch mal ein Stück vor. Da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allen, die um ihn standen. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Also er schickt die Ägypter alle raus. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass er die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch herzu. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Josef erkennt sogar Gottes Plan in all dem, finde ich Wahnsinn. Nicht die Brüder haben ihn nach Ägypten geschickt, sondern Gott war es, der sie gut durch diese Hungersnot bringen würde. Sie fallen sich weinend in die Arme. Was für eine Geschichte. Ich nehme daraus drei Punkte mit. Erstens, Gott ist treu. Er hält sich an seine Zusagen. Und das gilt auch dir und mir heute. Wenn du von Gott eine persönliche Zusage empfangen hast, sie gilt. Und alle guten Zusagen, die du in der Bibel liest, die gelten dir. Zweitens, Vergebung kann zur Versöhnung führen. Josef hätte wirklich alle Macht gehabt, seine Brüder zu bestrafen, sie ins Gefängnis zu schicken. Aber er wählt diesen emotionalen Weg, macht sich verwundbar durch diese hörbaren und sichtbaren Tränen und schließt am Ende seine Brüder in die Arme. Eine Chance auf einen Neubeginn. Drittens, ehrliche und ausgesprochene Reue kann Herzen der Geschädigten anrühren. Josef empfindet hier keine Genugtuung, als er die reuenvollen Worte hört. Er ist tief ergriffen, er muss weinen, sein Herz ist berührt. Klingt irgendwie einfach. Und wenn ich dann auf mich schaue, dann sehe ich, wie häufig es mir schwerfällt, Gott zu vertrauen, wenn sich mal Verheißungen nicht so einstellen. Wie schwer es mir fällt, zu vergeben und wie schwer es mir fällt, um Vergebung zu bitten. Und da muss ich meinen Blick auf Jesus richten. Und da fällt mir erstmal auf, dass auch Jesus weint. Zwei Situationen. Die erste. Jesus hört, dass sein Freund Lazarus gestorben ist. Und er kommt zu der Familie, zu der Trauerfamilie. Und wir lesen. Als nun Jesus sah, dass sie, gemeint ist die Schwester, und wie die Juden, als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Jesus weinte. Jesus weint nicht aus Trauer um Lazarus, warum auch? Er weiß ja, dass ihm ein ewiges Leben winkt. Jesus weint aus Mitleid. Er weint, weil seine Leute weinen, weil sie leiden. Und mehr noch, er greift ein und er weckt Lazarus, der schon 3 Tage tot war, von den Toten wieder auf. Die zweite Situation hat uns Ruben vorhin vorgelesen. Jesus ist auf dem Ölberg und schaut auf diese Stadt Jerusalem herunter und weint. Er weint, weil er erkennt, dass diese Stadt nicht sieht, welcher König er ist, welcher Retter er ist. Und das hat eine tiefe geistige Deutung. Jerusalem im Alten Testament steht stellvertretend für den Kern der Juden. Immer wieder klagt Gott über diese Stadt, ist sogar zornig. Und sie steht stellvertretend für die ganze Menschheit. Und Jesus weint, weil wir uns abkehren von ihm, weil wir ihn nicht annehmen, weil wir uns immer wieder die Gottferne suchen. Er weint darüber, weil er Mitleid mit uns und unserer Verlorenheit hat. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Evangelium in der Nussschale, erinnert ihr euch an den BU-Abschiedsgottesdienst? Gottes Antwort auf die Tränen ist seine Liebe. Wer glaubt, dass Jesus auf diese Erde kam, um all den Schmerz der Sünde, der Verlorenheit, jeder Krankheit, ja sogar des Todes zu nehmen, der muss mit seinem Schmerz nicht alleine bleiben. Der darf darauf vertrauen, dass Jesus jede Träne kennt, dass er dir jede Sünde vergibt und dass er dir hilft zu vergeben, wo an dir gesündigt wurde. Du darfst darauf vertrauen, dass er mit in jede Krankheit, in Unfruchtbarkeiten, Familienkrisen, unerfüllte Wünsche, ja sogar bis in den Tod geht, weil er dich liebt und weil er will, dass du mit ihm auf ewig zusammen bist. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Alles, was wir dafür tun können, ist unser Herz und unser Leben hinhalten, unsere Schuld zu bekennen, unser Leid ehrlich zu benennen und Jesus einzuladen, Ordnung in unserem Herzen zu schaffen. Vielleicht sind es ein oder mehrere Gebete in der Stille. Vielleicht Gebete und Gespräche mit Menschen, vielleicht hier aus der Gemeinde, aus dem Seelsorgekreis. Lies wirklich in Gottes Wort. Es ist voller Zusagen, die dir gelten. Ich habe dich je und je geliebt. Du bist einzigartig und wunderbar gemacht. Dir sind deine Sünden vergeben. Die Geschichte von Josef zeigt uns aber auch, dass Heilungsprozesse manchmal lange dauern. Manchmal reicht nicht ein Gebet, ein Gespräch oder eine Tageslosung. Josef war 25 Jahre im Exil. Zeit zum Nachdenken. Dreimal wird berichtet, dass er in Tränen ausbricht. So groß war sein Schmerz. Mehrfach muss er seine Brüder testen, bevor er wieder vertrauen kann. Aber der Weg hat sich gelohnt. Er versöhnt sich mit seinen Brüdern und kann so das restliche Leben in Frieden und Gemeinschaft mit ihnen verbringen. Wie geht's bei Josef und seinen Brüdern weiter? Erinnerst du dich an diese herzzerreißenden Tränen, die auch die Ägypter hören? Wir gucken noch einmal in den Text. Und als das Gerücht kam in das Pharao-Haus, dass Josefs Brüder gekommen wären, gefiel es dem Pharao gut und allen seinen Großen. Und der Pharao sprach zu Josef: Sag deinen Brüdern, macht es so, beladet eure Tiere, zieht hin. Und wenn ihr ins Land Kanaan kommt, so nehmt euren Vater und alle die euren und kommt zu mir. Ich will euch das Beste von Ägyptenland geben, dass ihr essen sollt, das Fett des Landes. Wow. Die ganze Sippe soll kommen und sie sollen im besten Teil des Landes leben, dort in Frieden und ohne Sorgen. Und genau das ist das, was auch Gott uns verspricht, wenn wir hören, dass alle, die an ihn glauben, ein ewiges Leben haben. Gott verspricht uns ewige Gemeinschaft mit ihm im neuen Jerusalem. Und ich ende mit einem wunderbaren Text aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Das ist eine wunderbare Zusage. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Ich freue mich darauf. Amen.